Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Olympischen Spiele in Paris sind Geschichte. Trotz der Begeisterung, die die Spiele entfachten, wird bei uns lamentiert. So wenig Medaillen wie diesmal gab es noch nie. Deutschland landete auf Rang 10. Erlaubt sei die Frage, wofür so ein Medaillenspiegel überhaupt gut sein soll. Der Sportwissenschaftler Lutz Thieme etwa hält das Ranking für ein Relikt des Kalten Krieges, der, Zitat, Länder und Systeme anhand ihrer Leistungsfähigkeit vergleicht. In ganz besonderer Weise traf dies auf die beiden durch eine Mauer getrennten deutschen Staaten zu. Wie sich der deutsch-deutsche Sportverkehr gleichwohl entwickelt hat, welche Irrungen, Verbote, aber auch Berührungspunkte es gab, beschreibt die Historikerin Jutta Braun in ihrem Buch »Wettkampf der Systeme – Sport im geteilten Deutschland«. Jörg Degenhardt hat das Buch gelesen.
Das Wunder von Bern und den Fußballweltmeister Fritz Walter kennen sicher einige. Walter, hochverehrt in der jungen Bundesrepublik. Aber wer bitte ist Teve Schur? Radsportweltmeister, Friedensfahrer, sozialistischer Vorzeigeathlet, beliebt im Osten, mittlerweile 93 Jahre alt. Während im Westen das Ziel darin bestand, nach den Erfahrungen der NS-Zeit den Sport unabhängig, unpolitisch zu halten, war das Sportsystem der DDR hingegen von Anfang an der führenden Partei unterworfen. Und die SED propagierte als neue Organisationseinheit die BSG, die Betriebssportgemeinschaft, Autorin Jutta Braun.
Betriebssportgemeinschaft hieß natürlich, dass diese Sportgemeinschaft dann eng an einen Betrieb angeschlossen war. Es war also keine eigene Rechtspersönlichkeit wie die Vereine im Westen, sondern sie waren Teil des Betriebs. Sie waren unterstellt, aber natürlich auch dem Parteisekretär und den staatlichen Ämtern, also eingebunden in staatliche und parteiliche Strukturen.
Der Staatssport mit seinem ausgefeilten Leistungssportsystem war der Bonner Republik in der Medaillenbilanz bald voraus. Die allumfassende Talentsichtungs- und Förderpraxis und ein, wie Braun schreibt, mit Hilfe der Staatssicherheit repressiv abgesichertes Dopingsystem trugen Früchte. 1976 bei Olympia in Montreal stand der Osten mit 40 Mal Gold vor den USA auf Platz 2. Bei den Winterspielen 1984 in Sarajevo setzte sich die kleine DDR sogar vor dem großen Bruder der Sowjetunion an die Spitze des Medaillenspiegels. Die folgenden Sommerspiele in Los Angeles sahen allerdings weder Ostberlin noch Moskau am Start. Boykott. Der nächste, nachdem von 1980, als die BRD kein Team in die sowjetische Hauptstadt geschickt hatte, aus Protest gegen den Einmarsch in Afghanistan. Jutta Braun.
Neuere Forschungen zeigen aber, dass es mehr war als diese Retourkutsche, sondern dass die Sowjetführung wirklich Angst damals hatte vor der Disziplinlosigkeit der eigenen Mannschaft. Man hatte Angst, dass es zu massenweise Flucht von eigenen Sportlern kommen würde. Die Sowjets hatten ja eine notorische Angst vor sogenannten Verrätern. Und das finde ich jetzt auch so bemerkenswert, denn Verräter nennt Russland ja heute auch wieder die russischen Sportler, die unter neutraler Flagge teilnehmen wollen. Also man greift hier tief in die Propagandakiste aus alten Tagen.
Zur Propaganda der SED-treuen Medien gehörte die regelmäßige Verteufelung des Westens. Trotzdem lassen sich im deutsch-deutschen Wettkampf der Systeme auch Berührungspunkte ausmachen. Nach dem Mauerbau und der folgenden Eiszeit wurde im Zuge der Entspannungspolitik von Bundeskanzler Willy Brandt ein sogenannter Sportkalender wiederbelebt. Kontakte zwischen Hüben und Drüben. Die TSG Wismar etwa trat 1985 beim niedersächsischen FC Schüttorf 05 an. Trotz aller Überwachung durch Ost-Berlin fand man sich nach dem Spiel zum gemeinsamen Bier. Fazit Braun: Der Kalte Krieg der Sportpolitik verfing nicht an der sportlichen Basis in Ost und West. Als für 1988 in Südkorea eine weitere Olympia-Blockade drohte, kooperierten sogar die obersten Sportführer beider Seiten miteinander. Der Chef des Nationalen Olympischen Komitees West, Willi Daume, reiste im Juni 1984 nach Ost-Berlin, um mit Manfred Ewald, dem allmächtigen Sportfunktionär der DDR, die Lage zu besprechen. Beide wollten keinen neuerlichen Boykott, den es dann ja auch nicht gab. Die Spiele in Seoul 88 fanden statt. Ein Jahr später fiel die Mauer. In Albertville bei den Winterspielen 1992 trugen die Ostathleten maßgeblich zur gesamtdeutschen Medaillenausbeute bei. Die Bundesrepublik führte die entsprechende Statistik sogar an. 40 Jahre geteilte Sportwelten. Mittlerweile sind die Vereine in den Osten zurückgekehrt, vom Staatssport wieder zur Selbstorganisation. Geblieben ist ein West-Ost-Gefälle im Breitensport. Wird zwischen Erzgebirge und Rügen mehr individuell Sport getrieben? Auch das, so Braun, wäre weiter zu untersuchen. Und was ist nun vom DDR-Sportmodell geblieben? Die Dopingopfer natürlich, die um eine angemessene Entschädigung kämpfen. Die Autorin spricht von Dopingverbrechen. Sie hätten das Image des DDR-Sports nachhaltig beschädigt. Zur Sprache kommen aber auch Manipulationen im Westen. Und dann sind da noch die Eliteschulen des Sports. Erinnert wird an gesamtdeutsche Idole wie Henry Maske. Marode Sportanlagen gehören gleichfalls zum Erbe, sprich ein großer Sanierungsbedarf. Darüber hinaus hat sie, und damit sind wir in der Gegenwart, auch die vermehrten Ostdeutschland-Rufe von Fußballfans in den Stadionkurven vernommen. Ein deutliches Signal innerdeutscher Abgrenzung, wie neuere Forschungen zeigten. Keine Frage, die langjährigen Recherchen von Jutta Braun münden in eine lesenswerte sporthistorische Analyse.
Das Buch von Jutta Braun, Wettkampf der Systeme, Sport im geteilten Deutschland, ist im Bebra Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die Studie, die dem Buch zugrunde liegt, gehört zur Reihe Die geteilte Nation, deutsch-deutsche Geschichte 1945 bis 1990.